Studio Gastro, der Gastronomie-Podcast mit Sebastian E. Merget und Friends.
Hier geben sich Gastronomie und Hotellerie die Pfanne in die Hand.
Hallo und herzlich willkommen zu Studio Gastro, dem Podcast mit Geschmack. Freunde, ihr wisst doch Bescheid. Hier wird nicht nur angerichtet, hier wird aufgetischt. Gastronomie im Mittelpunkt, Hotellerie am Tischrand und dazwischen die Fragen, die in keiner Speisekarte stehen, aber jeden Abend entscheiden. Mit Köchinnen und Köchen, mit Stern und ohne, mit mir und mit ihm, Sebastian Brüssmann. Mich hat an Sebastian Brüssmann übrigens von Anfang an nicht interessiert, was er kocht. Mich hat interessiert, worauf er verzichtet. Denn, wenn wir ehrlich sind, verläuft die Karriere eines Spitzenkochs doch meistens ziemlich vorhersehbar. Irgendwann kommt der Stern, irgendwann das eigene Restaurant, irgendwann der Moment, in dem der Name über der Tür mindestens genauso wichtig wird wie das, was auf dem Teller liegt. Tja, das ist kein Vorwurf, das ist der Traum, für den viele Jahre lang arbeiten. Aber dann kommt Sebastian Brüssmann. Ein Koch mit einer Vita, die kaum Fragen offen lässt. Schlosshotel Lehrbach, Villa Hammerschmiede, Zirbelstube, Villa Rothschild, Michelin-Stern, alles da, alles erreicht. Und trotzdem entscheidet er sich ausgerechnet für einen Ort, an dem sein eigener Name nie der wichtigste sein wird? Also, ich finde, darüber wird viel zu selten gesprochen, denn die Sansibar ist längst größer als jeder Küchenchef, der dort arbeitet. Größer als jedes einzelne Gericht und vielleicht sogar größer als die Menschen, die sie aufgebaut haben. Wer nach Rantum fährt, fährt nicht wegen einer Interpretation von Kalbsbries oder Steinbutter hin. Die Menschen fahren dorthin, weil sie glauben, dort ein Gefühl wiederzufinden. Den ersten Urlaub als Kind, das erste Abendessen auf Sylt, Freunde, die inzwischen fehlen oder einfach diesen einen Tisch, an dem der Sommer irgendwie ein bisschen länger dauert als anderswo. Und genau deshalb glaube ich, dass Sebastian Brüssmann einen der ungewöhnlichsten Job der deutschen Gastronomie hat. Er muss keine Legende erschaffen, er muss verhindern, dass sie eine wird, von der man irgendwann nur noch in der Vergangenheitsform erzählt. Vielleicht ist das die anspruchsvollste Aufgabe, denn etwas Neues aufzubauen, das verlangt Mut. Etwas Großes über Jahre hinweg groß zu gestalten, verlangt Charakter. Genau deshalb wollte ich Sebastian Brüssmann kennenlernen und genau darüber sprechen wir jetzt. Herzlich willkommen, schön, dass du bei Studio Gastro bist, Sebastian Brüssmann.
Moin Sebastian.
Konntest du mir folgen?
Ja, sehr schöne Worte, also auf den Punkt gebracht.
Das ist schön. Ich wollte gar kein Selbstlob mehr einheimsen, sondern mir passiert es immer mal wieder, dass ich so während des Lesens denke, so, oh Gott, hoffentlich habe ich mich jetzt hier gerade nicht verloren, weil ich finde das ja schon verhältnismäßig ungewöhnlich. Und du redest darüber ja auch immer wieder, wie ich herausgefunden habe. Du bist nicht in die Sansibar gegangen, um dir einen Namen zu machen.
Nee, das ist, ich bin in die Sansibar gegangen, weil es nur um ein Thema geht in der Sansibar.
Die Sansibar.
Die Sansibar und es geht nur ums Kochen, um den Gast glücklich zu machen, um nichts anderes.
Und die Leute sind dort glücklich, ne? Ja. Obwohl das Wetter so kacke ist.
Ja, das ist Sylter Wetter, ne? Das ist mal so, mal so. Also wir hatten jetzt vor 2 Wochen traumhaftes Wetter, ja. 30 Grad.
Also heute, Hammer. Da wir sprechen, ist Juli, Ende Juli. Ja. Wie ich immer sage, die Zeit, wo überall Sommer ist, außer in Hamburg, ja. Und dementsprechend ja wahrscheinlich auch in Sylt. Wobei, es gibt es sogar, dass das Wetter auf Sylt richtig geil ist und in Hamburg kacke. Das habe ich auch schon mitbekommen.
Ja. Meistens ist es bis um 11 Uhr morgens ist es sehr bedeckt und dann reißt es auf. Also meistens Punkt 12, wenn wir aufmachen, reißt der Himmel auf, die Sonne kommt raus und man hat es gar nicht erwartet und das ist super.
Also wir werden heute logischerweise sehr vieles über die Sansibar hören. Mit Sicherheit das eine oder andere, was der eine oder die andere kennt. Aber ich glaube, es wird auch vieles geben, von dem man gar nicht gedacht hätte. Krass, damit hätte ich nicht gerechnet. Zum Beispiel, ich glaube so 2 bis 3 Steinbutt sind in einem normalen Restaurant gang und gäbe an einem Abend. Ich habe irgendwo gelesen, ihr bereitet am Tag um die 200 zu. Stimmt das?
Ganze Butzen, ja, das ist ein bisschen übertrieben, glaube ich. Das ist, es kommt sogar voran. Wir haben immer
oder
alles.
Portion
am Butt. Also, wie gesagt, das Special ist ja dieser Butt im Ganzen von einem, für eine Person bis hin zu, ja, auch für 20 Personen. Dann gibt's halt 6er, 7er Butts, die wir haben. Also für 6 bis 7 Personen. Davon gibt's dann 3 Stück. Also, wir sind immer auf alles vorbereitet. Gerade im Hochsommer, wenn das Restaurant voll ist, wenn die Urlauber da sind, wenn alle Lust und Spaß haben und größere Gruppen da sitzen, dann geht auch öfters mal Meersteinbutt.
Aber dass es mehrere tausend Menschen an einem richtig guten Tag sind, das wiederum
ja,
stimmt.
Ja.
4.000 bis 5.000.
Ja, also gezählt habe ich es noch nicht. Aber es ist, wenn man rausschaut, überall sitzen sie. Auf den Treppenstufen, im Strandkorb, auf Tischen, im Sand, wo ein Platz ist.
Wir kennen ja alle diesen Satz, da müssen wir unbedingt mal wieder hin. Und ich habe mich irgendwie gefragt, warum gibt es Orte, zu denen Menschen zurückkehren wollen, obwohl sie ganz genau wissen, so sieht's da aus, so schmeckt's da und das erwartet mich da eigentlich. Also es muss doch, die Überraschung ist ja eigentlich weg. Du kommst da hin und weißt genau, was passiert. Warum ist die Sansibar trotzdem so ein Sehnsuchtsort?
Weil es, glaube ich, weil die Leute wissen, was sie bekommen. Sie wissen, welche Qualität sie kriegen. Sie wissen, wo sie sich das ganze Jahr drauf freuen. Aufs gebackene Thunfisch-Tatar oder auf den Steinbutt oder auf die Currywurst oder auf, und wenn es nur der Eintopf ist, ne? Und sie wissen genau, was sie erwartet. Und das ist, glaube ich, das, was sie. Sie wollen keine Überraschungen. Sie wollen auch vieles nichts Neues. Viele wollen das, was sie eigentlich immer haben oder vielleicht nur einmal im Jahr haben, weil sie auf Sylt sind. Und deswegen, glaube ich, ist dieser Sehnsuchtsort, dieses Lebensgefühl, was du da hast, was sehr ausschlaggebend ist. Natürlich haben wir auch einen tollen Spielplatz, wo die Kinder spielen können. Und wenn die Kinder happy sind, sind auch die Eltern happy. Und das ist schon eigentlich sehr so ein Ort, wo du sitzen kannst. Nebenbei können die Kinder spielen, alle sind happy.
Hört sich so ein bisschen an wie ein Ort, also als würde man dem Gefühl hinterherreisen.
Ja, ein Lebensgefühl. Das ist einfach dieses Ankommen und Loslassen. Auf der einen Seite schaust du rüber, da ist das Meer, der Strand. Und du sitzt mit den Füßen im Sand, hast Schuhe aus und isst dein Steinbutt oder wie gesagt dein Eintopf, dein Gulasch, was es ist. Und du kriegst halt das, was du vielleicht schon auch als Kind vielleicht gegessen hast, ne? Weil wo kriegst du das heutzutage noch? So eine gute Hausmannsküche tagsüber oder auch abends, die einfach dieses Lebensgefühl widerspiegelt.
Also geht's eigentlich gar nicht darum, dass ihr als Gastgeber, du bist das ja im weitesten Sinne genauso wie der Chef oder andere Mitarbeitende, geht's vielleicht am Ende gar nicht darüber, dass eure Aufgabe ist, eine Erwartung zu übertreffen, sondern eigentlich ein Gefühl verlässlich wiederherzustellen.
Ja, dieses gleichbleibende Qualität, nichts verändern. Ich glaube, wenn man in die Sansibar reinschaut, man findet keine Veränderung. Das sieht, glaube ich, immer noch so aus wie vor 20 Jahren.
Also je nachdem, zu welcher Jahreszeit.
Ja.
Wir haben, als ich noch in der Werbebranche gearbeitet habe, hat die Werbebranche das getan, wofür sie berühmt ist. Sie hat weder Kosten noch Mühe gescheut, wenn es um die Weihnachtsfeier ging. Und wir haben jahrelang in der Sansibar gefeiert. Ich kann dir auch sagen, da wurde wirklich gefeiert.
Das glaube ich.
Dieser Weinkeller, der tat mir immer sehr leid. Der war nämlich geöffnet für diese Agentur. Das war eine sehr, sehr, also sehr gute Agentur. Denen ging's gut. Und also da sah es natürlich nicht so aus wie immer, weil je nach Zeit des Jahres wird dort geschmückt. Und ich werde das nie vergessen, Sebastian. Diese Decke ist vom ersten bis zum letzten Quadratzentimeter mit Weihnachtsschmuck geschmückt.
Ja,
also
komplett.
An der Decke hängen, korrigier mich, wahrscheinlich 25.000 Weihnachtsschmuck-Dinge.
Bestimmt, ja.
Ist ja abartig.
Jetzt hängen auch noch Schoko-Nikoläuse dazwischen für die Kinder, die sie sich abschneiden können.
Ja.
Und das ist einfach, da ist ein Gefühl, weißt du, du kommst einfach mit Kindern da rein, die Kinder können sich da oben den Weihnachtsmann abschneiden.
Die Augen leuchten.
Genau, und was wollen sie? Wiederkommen.
Ja. Es ist genau das. Also du reißt diesem Gefühl immer wieder aufs Neue hinterher. Der Star ist weder der Chef, ich vergesse immer seinen Namen.
Herbert.
Weder Herbert, noch ohne dir zu nahe zu treten, du, noch irgendjemand anders, sondern es ist wirklich mindestens mal das Team, aber eigentlich ist es der Laden selbst.
Ja, es ist, was Herbert da geschaffen hat und was sein Sohn Niklas jetzt auch weiterführt, das ist schon. Ja, unbeschreiblich, ne? Ich sage ja also auch als Koch, ich komme aus der Sterne-Gastronomie, habe alles gesehen, was ich sehen wollte, In- und Ausland, aber da geht's nur ums Kochen, um nichts anderes. Ihr habt auch kein Büro, also.
Ja, ihr haltet ja nicht einmal Meetings ab.
Nee, weil es immer läuft, wie es immer läuft.
Herrlich. Also wirklich, was für eine Zeitverschwendung, diese Meetings,
ja,
ne?
Ja, sagt Herbert genauso.
Was für eine Zeitverschwendung.
Er sagt immer, der Küchenchef, der muss in der Küche stehen und nicht im Büro.
Also gut, auch da muss man natürlich sagen, das muss jeder, wir Frankfurter sagen, jeder nach seiner Fasseng machen. Der eine macht so, die andere macht so. Never change a winning team. Ihr habt da, oder Herbert hat da sein Erfolgsrezept gefunden, und der Erfolg gibt ihm ja auch recht. Also warum sollte er es ändern? Du hast es gerade gesagt, du hast alles gesehen. Ich würde gerne noch ein bisschen mal nach hinten gehen, damit wir kurz mal verorten, für die Cretins, die nicht wissen, wer du bist. Du bist 1980 geboren in Leverkusen. Ich glaube, ich habe noch nie jemanden kennengelernt, der aus Leverkusen, ich dachte immer, da leben nur Menschen, die für die Bayer arbeiten. Für die Bayer?
Für die Bayer AG.
Für die Bayer AG arbeiten, oder ein McDonald's in der Bayer Arena betreiben. Aber du bist wirklich aus Leverkusen. Ja. Ist Leverkusen schön?
Es gibt schöne Stadtteile, ja.
Ah, das hast du sehr diplomatisch umschrieben. Ja. Du hast wahrscheinlich noch Menschen dort, die du liebst, die dort leben. Und du hast auch tatsächlich eine technische Ausbildung bei Bayer gemacht von 97 bis 2000. Ja. Da wärst du dann was gewesen, wenn du geblieben wärst?
Also ich habe Koch gelernt.
Ach, tatsächlich?
Ich habe Koch bei Bayer gelernt, im Casino. Also ich habe damals schon für 4000 Menschen am Tag gekocht.
Und du hast aber nicht mit Rasendünger gewürzt?
Nein, nein. Ich habe in der Kantine gelernt, aber da gab es auch ein Vorstandsrestaurant. Wir wurden in allen Abteilungen durchgekämmt und hatten da eine grundsolide Ausbildung, wo ich danach dann halt aufgebaut habe.
Genau, dann ging es nämlich weiter als Kommi, also ein klassischer Hilfskoch im Kempinski Viktorian in Düsseldorf, das war 2001, dann ging es direkt weiter, ein bisschen gehobener, Hotel Wasserturm in Köln, dann das Drei-Sterne-Restaurant bei Dieter Müller, Lehrbach, Klassiker möchte man fast schon sagen, also wer was auf sich hält, der ist dann irgendwann, und wer es geschafft hat natürlich, also...
Ja, das war schon mit meine beste Zeit, ne?
Das muss kann ich mir vorstellen.
Sagen. Diese 4 Jahre... 3 Jahre im Gourmet-Restaurant, 1 Jahr in der Schlossgastronomie als Küchenchef. Das war schon für mich, allein vom Team, vom Haus. Das ist so ein Hotel, was so viel Charme hat, so viel Leben und so viel, ja, das hatte was.
Dieter Müller sowieso, ich habe den letztes Jahr, glaube ich, beim Koch des Jahres kennengelernt. Der hat ja irgendeine Aura um sich, ne?
Ja.
Also erstens mal er selber, aber man merkt auch, Rüffer war da vor Ort und Müller und wie sie alle heißen, aber die hatten alle so eine sehr positive Ehrfurcht. Das hat man gemerkt, und ich kenne ihn jetzt halt nicht sehr gut, aber du kannst das eventuell korrigieren oder im Idealfall bestätigen. Er wirkt fast hemdsärmelig und man hat überhaupt nicht das Gefühl, dass er diese Ehrfurcht einfordert oder gerne hätte. Nein. Ganz im Gegenteil. Ne?
Einfordert nicht. Ich habe, glaube ich, selten bei einem Chef gearbeitet, der so ruhig und so diszipliniert in der Küche arbeitet, und ja, er kam rein und man merkte es. Und der auch wusste, was er tut. Also wenn man ihm was zum Probieren gegeben hat, dann wurde noch ein Jahr nachjustiert. Wir reden von 3 Sternen, beste Restaurant mit in Deutschland. Und wenn man was probiert hat, dann sagt man, gibt man ihm, wir haben ja jedes Jahr auch jede Woche diese gleiche Suppe gekocht, man probiert sie, man kocht sie immer gleich. Es gab für alles Rezepte. Und dann lässt den Chef natürlich probieren und er sagt, nee, mach noch ein bisschen Moscato, ein bisschen das, und dann probiert man, das ist eine Welt.
Ja, ich habe gehört in einem anderen Podcast, wo du zu Gast warst, dass du dort nochmal ganz neu würzen gelernt hast.
Ja, bis an die Grenze.
Wirklich nochmal, als wäre es ein weiteres Handwerk.
Ja, mit Säurespiel und Salz und an die Grenze zu gehen, zum Perfekten. Jedes Korn drüber ist zu viel oder einmal zu lang aufkochen ist zu viel.
Was kann ich da als Normalmensch für den heimischen Herd mitnehmen? Es interessiert mich ehrlicherweise selbst besonders, aber vielleicht auch den einen oder anderen zuhörenden Menschen hier. Ich benutze unheimlich gerne Zitrone und ich pfeffere immer falsch, nämlich entweder zu viel oder zu wenig. Karl-Heinz Hauser hat mir neulich gesagt, dann bringe ich dir mal das mit, was du wirklich brauchst, nämlich aus seinem Bestand, aber es geht natürlich auch von anderen Marken, Paprika. War es Paprika? Nee, das andere rote Zeug. Ich meine, es war Paprika. Ist auch egal. Davon mache ich es auch immer zu viel. Also wie hast du irgendeinen Tipp, wo du sagst, das ist echt nochmal ein Unterschied und das ist eigentlich gar nicht so schwer?
Ja, wie gesagt, Säure ist ein ganz großes, man kriegt durch Säure Leben also Spannung ins Gericht.
Was ist das, also was für eine Säure?
Ich sag mal, kommt immer aufs Gericht an, ob es jetzt Zitronensäure ist oder ob es eine Essigsäure ist oder ob es eine dunkle Essig ist oder ich sag mal ein Aceto Balsamico, wo du noch ein bisschen Süße mit reinbringst. Plus Säure, das kommt immer drauf, das Gericht drauf an. Ne? Also ich mache gerne, wenn ich einen Gulasch koche, mache ich noch so ein bisschen, also Säure mache ich am Anfang mal mit rein, so ein bisschen Rotweinessig, ein bisschen kräftige, spitze Säure. Und zum Ende hin, wenn das Gulasch fertig ist, ein Schuss Aceto Balsamico. Das gibt dem allen nochmal so eine, ja, so eine Rundung rein, ne? Ein bisschen cremig, bisschen Süße, ein bisschen Säurespiel. Das macht dann schon Spaß.
Ich dachte zum Beispiel, das Balsamico, wäre verpönt in der Küche, dachte ich immer. Ich war jetzt gerade im Italienurlaub und meine Eltern haben das Balsamico als ein bisschen festere. Als
ein Crema.
Danke, als Crema. Und ich hätte jetzt so gedacht, dass gerade auch mein Vater jemand ist, der sagt so, das ist neumodisches Zeug. Aber die sagten beide unisono, das ist einfach praktisch und es schmeckt einfach gut. Und es stimmt. Also ich finde es gar nicht mehr so schön, wenn man das ja auch so auf Sushi und so sieht, wie das so drüber. Ich finde, das ist so ein bisschen das vorbei. Aber unter dem Strich, gut, das hätte ich nicht gedacht. Also Balsamico, ja, why not?
Ja, man muss sich trauen, ne? Man muss sich einfach mal trauen. Mhm. Vielleicht weg von seinen gewohnten Prinzipien zu gehen, sondern einfach mal vielleicht noch eine Prise Salz dran machen oder einen Schuss Säure. Einfach mal ausprobieren, sich dran trauen, an diese Grenze zu gehen.
Ich habe neulich, habe ich mich dran getraut und habe Sojasauce benutzt. Mhm. Das ging so nach hinten los, dass ich mich jetzt nicht mehr an die Sojasauce rantraue. Ich habe Hähnchen eingelegt, so ein bisschen mit, tatsächlich mit Skier, um ein bisschen Protein ranzubringen, mit Zitrone, Pfeffer, Salz. Und dann habe ich da noch eine Sojasauce gefunden und habe gesagt, komm, das kann nicht schief gehen. Junge, Junge, Junge. Das hat wirklich so scheiße geschmeckt. Also die Sojasauce war es. Es war wirklich die Sojasauce. Wahrscheinlich Fisch und Hähnchen, obwohl Surf und Turf geht ja eigentlich.
Geht schon, aber das ist Soja, dann ist halt, es gibt natürlich auch, vielleicht war es noch zu salzig bestimmt, sehr kräftig, oder?
Ja,
das
kann
ist,
schon sein.
Es gibt salzarme Sojasauce, gibt es auch.
Nee, die war richtig. Okay. Die hatte richtig,
ja, es gibt's auch, also, die hatte richtig Umdrehung. Miso ist genau so ein Thema. Miso, das ist so ein Umami, aber wenn man das zu sehr dosiert, geht's dahin los.
Stimmt das, weil wir jetzt gerade von diesem und jenen reden, bevor ich weiter über deinen Werdegang spreche. In der Sansibar gibt es nichts, was es nichts gibt, selbst wenn es nicht auf der Karte steht. Wenn jemand das bestellt, dann kann es schon mal passieren, dass ihr in den Supermarkt um die Ecke fahrt und das holt, was ihr nicht habt? Jetzt lass mich nicht hängen, das habe ich gehört.
Ja. Also, es gibt viele Dinge, klar, es gibt Sachen, die stehen nie auf der Karte.
Weil, oder kommt darauf an, wer das gerne hätte. Wenn der H.P. Baxter sagt, ich hätte gerne den Kaiserschmarrn mit Pflaumen, aber es ist keine Pflaumensaison.
Wir machen schon vieles möglich, also es gibt fast kein Nein. Also klar, wenn wir die Produkte vielleicht nicht da haben oder im Januar machen wir keinen weißen Spargel. Also das muss auch mal sagen.
Kirche okay, im Dorf lassen.
Genau, ist ja erstmal preislich und ja, muss es auch nicht machen. Ich finde, da muss man auch so ein bisschen dieser Saisonalität treu bleiben und das auch machen, wenn es Saison hat, wenn es auch wirklich schmeckt. Und auch auf dem Punkt ist. Aber es gibt, wie gesagt, es gibt viele Stammgäste, die auch wissen, dass wir was da haben oder fragen nach ihren Lieblingsgerichten, die vielleicht gerade nicht auf der Karte sind, aber vielleicht für einen Tag später geplant waren, dann machen wir das natürlich auch. Ne? Wir sagen natürlich nicht nein.
Also, wir sind bei Dieter Müller stehen geblieben. Du bist dann auch in Portugal gewesen.
Ja.
Du bist in der Schweiz gewesen. Da können wir gerne abseits des Mikrofons nochmal drüber sprechen, weil die Schweiz, die reizt mich. Jedes Mal, wenn ich in der Schweiz bin, denke ich, also hier leben wir auch ganz schön.
Ja.
Um deine kulinarische Ausbildung sozusagen abzurunden, denn dann sind eigentlich direkt die Küchenchefpositionen gekommen, 2010 bis 2011 im Schlosshotel Lehrbach, Coq au Vin.
Genau.
Dann 2011 bis 2013 Küchenchef in der Villa Hammerschmiede im Finstal. Wie kann man die Villa Hammerschmiede einordnen? Richtig Fine Dining?
Ja, das war, also...
Noch nie gehört, jetzt, ehrlich gesagt.
Lammerschmiede war früher...
Dein erster Stern, ne?
Mein erster Stern, ja. Privat geführtes Haus, kleines Hotel, Gourmet-Restaurant, nebenbei gute Stuben, das war immer so ein regionales Restaurant und wurde immer sehr viel auf Qualität gesetzt und ich würde nicht sagen, das war ein Hotel mit, ich glaub 20, 25 Zimmern, kleines Boutique, privat geführt, 5 Sterne, ja, war schon, ist so in der Gastro-Szene, also ist das schon was früher ein sehr großer Name, ist glaube ich jetzt ein bisschen weggegangen von den Sternen und so.
Weil du weg bist. Weil du weg bist, ist der Stern gesunken, sprichwörtlich, denn dort gab es, wie gesagt, den ersten Stern und du bist Küchendirektor geworden. Das heißt, vor 13 Jahren warst du eigentlich schon dort, wo andere vielleicht ihr ganzes Leben lang nicht hinkommen. Das ist ja absurd. Also im positivsten Sinn natürlich. Dann schon Küchendirektor zu heißen. Dann ging es Schlossgarten in Stuttgart. Ebenfalls ein Michelin-Stern.
Ebenfalls Michelin-Stern, habe da als Küchendirektor auch Vinothek, Schloss, also Bankettbereich, Gourmet-Restaurants, ganze Hotel als Küchenchef geführt, also den gastronomischen Bereich. Ja, und das war schon, das war Althoff Hotels, also ich bin, ich war früher schon bei Althoff,
Schloss Lehrbach. Ah, daher auch die Connection zu Philipp Vogel.
Und ja, Philipp und ich, das ist von Sylt noch von früher.
Ja, wir haben das ja war jetzt auch überzogen, aber Philipp, bei Philipp fließt ja auch Althoff-Blut sozusagen durch den Körper.
Und so ist man dann im Kontakt geblieben und man kann das, glaube ich, auch schon sagen, eigentlich wollte ich gar nicht nach Stuttgart.
Das kann ich verstehen.
Und das
will man da auch.
Ich habe das Hotel Bahnhof gesehen, habe gedacht, oh, ist ja gar nicht so meins, aber ich sage immer, wenn man drin ist, sieht man es von außen nicht.
Sehr diplomatisch ausgedrückt, und ist ähnlich wie im Intercontinental dort.
Ja, ich wollte eigentlich nach Köln. Also das war, eigentlich wollte ich ins Domhotel, aber das ist ja immer noch nicht eröffnet. Und da wollte ich vor 13 Jahren schon hin.
Hast du einen Sweet Spot für die nicht so schönen Städte? Köln, Stuttgart. Und dann wird's interessant, 2014 bis 2019 Küchenchef in der Villa Rothschild in Königstein im Hochtaunuskreis. Das ist deswegen interessant, weil ich komme ja aus dem Main-Taunus-Kreis. Mhm. Und bevor es die Villa Rothschild wurde, war es ja der Sonnenhof. Und ob du es glaubst oder nicht, im Sonnenhof haben wir, meine Familie, traditionellerweise seit Generationen alles gefeiert, was man feiern konnte. Taufen, Kommunion, Hochzeiten, Geburtstage. Ich habe diesen Sonnenhof sozusagen mit der Muttermilch aufgesogen und habe ganz viele tolle, ganz besondere Erinnerung daran. Es war natürlich weit vor deiner Zeit, also weit, weit vor deiner Zeit. Ich rede da von 1979, die nächsten 20 Jahre. Und ich kann mich noch erinnern, also absolutes Luxushotel damals. Ich glaube, das nächsthöhere war nur noch das Schlosshotel in Kronberg.
Genau.
Und das Schönste war, dass wenn wir vom Tisch während des Essens aufstehen durften und einfach durch dieses Hotel geschlendert sind, in das Hallenbad, diese alten Treppen hoch. Jetzt in der Vorbereitung für heute habe ich gelesen, ursprünglich ist dieses Haus als Sommerresidenz für eine Familie gebaut worden. Genau. Und das ist ja riesengroß.
Ja, riesig.
Das ist ja einfach nicht zu fassen.
Der Garten mit dabei, die Terrasse, das ist...
Es ist einfach so wunderschön. Ja. Also ich bin dann, als es Villa Rothschild wurde, es gehört zu irgendeinem Hotelkomplex.
Zu Bröhrmann Hotels.
Bröhrmann Hotels. Bin ich nie mehr da gewesen. Mhm. Ich glaube auch, nee, ich bin da nicht mehr da gewesen. Meine Brüder und ich, wir waren alle raus aus diesen feierlich Altern und die Eltern meiner Eltern sind dann auch irgendwann leider nicht mehr da gewesen und wie sich das dann halt so verläuft. Aber ich muss wirklich sagen, dort, ich kann mir vorstellen, dass das auch für dich eine unglaublich tolle Zeit gewesen sein muss, weil das Auge ist ja auch mit. Das ist anders als das Stuttgarter Hotel von innen und außen schön.
Genau, und es ging halt da, es ging in dem Hotel einen Neuanfang zu machen. Es war ja jahrelang ein Zwei-Sterne-Restaurant von Christoph Reiner, von Christian Eckhardt. Und dann wurde das die Gastronomie neu ausgerichtet. Dann haben sie jemanden gesucht, der Casual Fine Dining macht, ohne Sterneambitionen, aber trotzdem lecker kochen, Spaß haben, alles ein bisschen lockerer. Dann wurde das Restaurant umgebaut, die Küche wurde komplett entkernt. Also wir haben 2017 eine komplett niegelnagelneue Küche bekommen.
Die war klein, die alte Küche, ne? Verhältnismäßig oder hatte die
unten im Erdgeschoss hatten wir eine Produktionsküche.
Ja, so war das.
Und die wurde komplett entkernt. Da stand nichts mehr.
Weil wir durften da immer rein, das Ketchup holen, weil es gab natürlich offiziell kein Ketchup, weil die Kinder haben natürlich immer Ketchup und dann haben die Kellner gesagt, komm doch mal mit und dann durften wir in die Küche des Heinz Ketchup holen, das weiß ich noch wie heute.
Und im ersten Stock war dann, oder im Erdgeschoss, dann gab es die Satellitenküche, wo à la carte dann nur geschickt wurde, produziert wurde im Keller und haben wir dann ein komplett neues Restaurant bespielt mit meinem ehemaligen Sommelier und Restaurantleiter Benny Birk. Der war da dann Sommelier und Restaurantleiter und so sind wir wieder zusammengekommen.
Wo hast denn du gewohnt, wenn ich fragen darf, in der Zeit von Königstein?
In Königstetten, bei Rüsselsheim.
Ach, aber ein ganzes Stück eigentlich, oder?
Ja.
Warum?
Meine
war zu teuer.
Zu viel Berge, nee. Nein, ich habe in meiner Familie da gewohnt.
Okay, ja. Das erklärt's. Ich hab nebenan, war ich auf der Schule, Bischof-Neumann-Schule. Und in der Tanzschule, vielleicht beim Vorbeifahren, Tanzschule Graz, weiß ich, ob es die noch gab. Da gab es einen VW-Händler, einen großen, vor dem Kreisel.
Ja.
Und da gegenüber die Tanzschule Graz. Also Königstein ist wirklich ist ein großer Teil meines Lebens gewesen. Muss ich sagen, war eine schöne Zeit. Mir ist übrigens aufgefallen, als ich mir ein paar Podcasts mit dir angehört habe, heute ist mir noch nicht so aufgefallen, ich dachte, dass Max Strohe, du und ich eine Sache gemeinsam haben, dass wir alle so eine gleiche kleine SCH- und CH-Schwäche haben. Kann das sein? Also Max und ich haben sie auf alle Fälle, ja. Das weiß ich. Aber ich habe sie hier bei dir heute auch noch nicht mitbekommen. Okay, also Königstein und dann Chef de Cuisine in der Sansibar seit 2020.
Ja. Das war dann, der Schritt, wir wollten ans Meer, oder das hat sich so mit, ich sag mal, mit Corona hat sich das so ergeben. Und über einen Kollegen, der dann mit Herbert in Kontakt war und mich dann empfohlen hat. Und dann sind wir 1. Mai 2020, stand ich in der Sansibar. Ich weiß noch, ich war am 30. bin ich angereist, 30. April, während Corona, mit Zettel, dass ich überhaupt auf die Insel durfte und mit, alles durfte ja keiner drauf und nur mit Schriftzug und alles. Und dann saß ich in der Sansibar, hab was gegessen, also war jetzt geschlossen, aber. Und dann weiß ich mal, sagt Herbert zu mir, aber du fängst morgen schon an, ne? Und ich denke, bist du denn hier so, ne? Ich sage, klar, fange ich morgen an, deswegen bin ich ja da. Und ja, am 1. stand ich dann da, ne? Und dann sagt er, hier ist deine Küche, viel Spaß.
Und ist der tatsächlich so redselig, wie man es von ihm kennt, hört?
Ja, er ist kein Mann vieler Worte.
Mhm. Kein guter Podcast-Gast.
Er genießt viel. Es gibt Momente, wenn wir zusammensitzen, es gibt auch mal Tage, da reden wir gar nicht. Das ist so.
Wie ist denn das, um jetzt mal ein bisschen auf diesen Erfolg, auf diese Marke Sansibar einzugehen? Man hört immer mal wieder, dass es, oder man kann man sich ja auch vorstellen, dass es den einen oder anderen, das ein oder andere Fernsehformat gibt, die auch mal Bock hätten, in der Sansibar aufzutauchen. Das passiert aber ja eigentlich gar nicht, weil das einer nicht will oder weil es diese Sansibar auch überhaupt gar nicht nötig hat, weil Glamour hat die Sansibar ja ohne Ende. Also ich meine, Lindner hat da geheiratet. Also Johannes B. Kerner geht da ein und aus. Jeder, Mick Jagger war wahrscheinlich schon da gewesen. Ich habe es eben angesprochen, so jemand wie H.P. Baxter feiert da, glaube ich, jedes Silvester mit einer anderen Frau. Scherz, jetzt nicht mehr. Braucht ein Laden wie die Sansibar überhaupt keine Werbung mehr? Ist das schon die Werbung oder ist das eine Attitüde von jemandem wie Herbert, der sagt so, an mir könnt ihr euch die Zähne ausbeißen?
Ich glaube, er mag keine Veränderungen. Er ist so, er hat seinen gewohnten Ablauf, den er tagtäglich hat. Da möchte er auch nichts irgendwie links und rechts, sondern er sagt, wir machen das jeden Tag, was wir am besten können, dass die Gäste glücklich machen und für mehr. Ich will nicht sagen, dass das nicht braucht. Früher waren sie ja viel auch mal unterwegs auf MS Europa, wo sie mal tätig waren, wo sie gekocht haben oder. Aber er ist ja kein Fan von und es würde sich, glaube ich, arroganter, wenn er sagt, er braucht es nicht. Ich glaube, das ist das Letzte, was er ist, arrogant. Er hat seine Prinzipien.
Er ist natürlich auch eine ganz andere Generation. Ja. Ne? Also es ist ja wirklich, man sagt ja, was der Bauer nicht frisst, das mag, nee, wie, was er nicht kennt, das frisst er nicht. Warum sollte er, wir haben es ja eingangs schon ein bisschen angesprochen, warum sollte er auch etwas verändern, was so durchrennt und so erfolgreich ist? Ich wollte damit eigentlich auf etwas hinaus, weil ich mich gefragt habe, warum entscheiden Menschen eigentlich, dass etwas besonders ist? Also diese Frage, es gibt Restaurants, die sind ganz offensichtlich hervorragend, gibt es hunderte auf der Welt und trotzdem redet irgendwie niemand über sie. Mhm. Und jetzt will ich natürlich nicht sagen, dass die Sansibar nichts Besonderes ist, aber die Sansibar ist ein Ort und so gibt es ja ein paar Orte, die zu Erzählungen werden. Also man spricht einfach, ich kenne das ja selber, wenn ich erzählt habe, dass wir mit der Werbeagentur in der Sansibar feiern, dass die Leute, also es gab Leute, die haben den Mund nicht mehr zubekommen, weil das so eine Mystik ist, weil das so ein Effekt irgendwie ist. Und hast du in der Zeit, in der du jetzt in Sansibar bist, das sechste Jahr wird es jetzt ja, ne? Wann entscheidet sich deiner Meinung nach, dass ein Ort kulturell bedeutend wird?
Ich glaube, das hängt damit zusammen, das ist schwer zu sagen, ne? Das ist, wie du schon sagst, es gibt viele tolle Restaurants, es gibt viele tolle Küchenchefs, es gibt, die alle toll kochen und was verbreiten. Warum dieser Ort da so mystisch und magisch ist, das ist schwer zu sagen. Ich glaube, das ist ein ich will nicht sagen, großes Geheimnis, aber ich glaube, er weiß es manchmal selber nicht, warum das so gekommen ist, wie es gekommen ist oder wann. Also klar kann er schon absehen, wann das vielleicht mal durch die Decke ging oder vielleicht mal welche Gäste waren, die so toll darüber geredet haben. Vielleicht ist auch ein Ort, wo sich jeder trifft, von klein bis groß, von reich bis arm, von prominent und nicht prominent. Die sitzen ja alle nebeneinander. Da gibt's ja, wie gesagt, gibt's keine Sitzordnung, ne? Das ist
Privatsphäre gibt es da sowieso schon mal gar nicht.
Gibt's nicht.
Und wenn man mal bedenkt, es ist ja jetzt nicht so, dass ich mich in meinen Targa setze oder in mein Lupo setze und da mal eben schnell hochfahre. Das geht ja eben gar nicht. Also wenn ich das recht entsinne, es gibt ja einen Parkplatz, der wirklich nicht gerade nahe ist. Und dann läufst du doch, oder?
Dann, wir haben einen Shuttle-Service.
Ihr habt einen Shuttle-Service, okay. Nicht,
aber man kann auch laufen.
Was ist Porsche, Mercedes, Audi?
VW.
VW.
Porsche mit VW, ja.
Porsche mit VW. Aber war das auch mal Audi, ja, ne?
Es war vorher Mercedes.
Also völlig unwichtig, aber ja. Okay, jetzt ist es Stil echt Porsche, respektive VW. Okay, ihr bietet also einen Shuttle-Service an. Gibt es da dann schon ein Amuse-Gueule auf der Fahrt da hoch?
Nee.
Einen kleinen Champagner?
So lang fährst du nicht.
Also, nee, ich weiß aber.
Ja. Nee, aber...
Ja, aber du hast es eben angesprochen. Also es ist ja wirklich von arm bis reich, von groß bis klein, von dick bis dünn. Also alles. Jeder ist willkommen und jeder kommt auch rund um die Uhr. Ihr habt
11 Stunden warme Küche.
Habt ihr unterschiedliche Karten eigentlich?
Es gibt eine Mittagskarte. Es gibt eine Klassikerkarte, wo Steaks, Schnitzel, was wir jeden Tag immer anbieten. Kaviar, Fondue. Also bei uns kannst du jeden Tag Fondue essen, musst du nicht vorbestellen. Ist kein Problem. Plus noch eine Tageskarte und eine Abendkarte, die wechselt. Wir wechseln jeden Tag das Tagesgericht und das Spezial. Das sind immer zwei Specials, die sich tagtäglich ändern. Und der Rest auf der Karte wechselt immer durch, ob es mal der Fisch auf Champagnerkraut ist, ob es mal ein Kabeljau, ein Heilbutt, ein Lachs, ein Zander, ein Seeteufel ist, was wir gerade im Angebot haben. Aber die beiden Gerichte mittags ändern sich jeden Tag. Es ist immer einmal Fisch, einmal Fleisch oder Fisch und vegetarisch. Also es ist immer eine Änderung drin. Und das ist, meistens ist es Hausmannskost natürlich auch, weil man die halt fast nirgendwo mehr so bekommt. Also ob es eine Rinderroulade ist, ob es ein Gulasch ist oder ob es ein Tafelspitz ist oder ob es Maultaschen sind aus Herberts Heimat oder einfach nur ein Wurstsalat oder was auch immer. Also eine Sülze hatten wir auch letztens.
Ach,
ne?
Wirklich?
Ja, wir machen alles.
Kannst du mich mit jagen.
Weißt du, da ist das Schöne, dass wir... Ich will nicht sagen, wir können fast alles kochen. Also nicht nur können, sondern auch der Gast freut sich drauf, weil er es woanders nicht bekommt.
Und wie kochst du es? Also als Herbert zu dir sagte, du fängst aber schon morgen an, kam dann noch der Nebensatz, aber so wie ich das will? Oder hast du, weil ich stelle mir das jetzt so vor, wo Sansibar draufsteht, ist Sansibar drin, da kann auch der Prüßmann nichts dran ändern.
Richtig.
Oh, ist so?
Ist so.
Okay, und... Da sagst du dann für dich, ich habe schon alles erlebt, ich brauche das nicht mehr. Oder du sagst dir, das nehme ich mit für den Lebenslauf, dann mache ich halt das, was ich muss. Oder kratzt das gar nicht an dir?
Nee, also ich muss sagen, so 95% kochen wir das, was wir immer kochen. Also was auch mein Vorgänger gekocht hat. Das sind Sachen, es ist nichts größer als die Sansibar, wie du es schon gesagt hast. Es ist so.
Ja, aber da muss man ja trotzdem auch der Typ für sein.
Du musst das wollen. Es gibt Spielregeln. Und die, ich sag mal, die Regalachsoße wird so gekocht, wie es immer gekocht wird. Da kommen
jetzt
mit Frischkäse, mit Sahne, mit Hollandaise, mit Sambal Oleg, mit Tomaten und das war's.
Behalt den Gedanken bitte, weil zum Stichwort Soße, als hättest du es gesagt, habe ich, glaube ich, was für dich gerade bekommen. Ich weiß nicht, was es ist, aber ich habe heute mit ihm telefoniert und habe gesagt, wenn du willst, melde dich doch mal.
Zurück von meiner Küchenparty in der Friedrichsruhe, 400 Kilometer. Wieder hat mich dein wunderbarer Podcast begleitet. Ich durfte ja auch schon zu Gast sein. Ich liebe es einfach. Den letzten jetzt mit Andi Zingler richtig groß und mit Jan natürlich auch. Und jetzt haben wir ein paar Vögelchen gezwitschert, dass heute ein zweiter Sebastian da aufkreuzt und einen, den ich unglaublich lieb habe und sehr, sehr schätze, nämlich der Prüssi. Und der Prüssi ist ein langjähriger Freund von mir. Und das Schöne ist, wir werden oft miteinander verwechselt. Und da gab es lustige Anekdoten. Vielleicht haut der Prüssi euch mal eine raus. Also viel Spaß im Podcast. Und wir sehen uns.
Also ganz liebe Grüße von Stemmi, Sascha Stemmel, dem Soßengott. Deswegen, deswegen dachte ich mir gerade, das passt eigentlich ganz gut, weil du von der Soße gesprochen hast. Also die Grüße gehen natürlich retour zurück.
Ja, auf jeden Fall.
Ich finde nicht, dass ihr euch ähnlich seht. Ich finde, du bist viel hübscher. Umgekehrt hätte ich das Gleiche zu Sascha gesagt. Okay, das bedeutet, du wusstest aber für dich, in dem Moment wusstest du, ich koche hier in Töpfen, in denen ganz genau steht, was da reingehört.
Genau. Das ist auch dieses, was ich schon erwähnt habe, dieses Gleichbleibende. Der Gast, der einmal im Jahr kommt, der erwartet genauso diese Riga-Lachs-Nudel.
Sonst ist der beleidigt, weil der, deswegen kommt der da
hoch. Warum muss ich das verändern? Warum soll ich was verändern, was seit über 40 Jahren läuft? Ja, aber deswegen sind die vielleicht auch nicht so erfolgreich wie er.
Das kann natürlich sein.
Du, und eine Senfsoße, die wird gemacht, wie sie immer gemacht wird. Und
ich sag mal wie?
Mit Hollandaise und groben Senf. Mhm.
Hollandaise ist natürlich klar, logisch selbst gemacht. Und
grober Senf.
Grober Senf.
Viele Gerichte sind dadurch entstanden, weil Herbert ja früher auch selbst gekocht hat und halt nicht 15, 20 Köche in der Küche hatte, sondern vielleicht nur alleine war oder zu zweit. Und dann musste er sich halt helfen, wie er was macht. Und da sind viele Sachen entstanden, die es seit 45 Jahren so gibt bei uns. Ne? Und das ist das Schöne. Es gibt bei uns diese Spielregeln, was gemacht wird wie immer. 5%, also wir machen natürlich auch mal neue Sachen. Aber das ist nicht das primäre Ziel, das Kochen neu zu erfinden.
Würdest du sagen, dass du Kolleginnen und Kollegen hast oder kennst, wo du mit ziemlicher Sicherheit sagen kannst, das wäre nichts für die oder für den?
Ja. Das ist schon, das musst du wollen. Ne? Wir sind ein Ganztagsrestaurant, wir machen um 12 auf, haben bis 11 Uhr warme Küche, also 11 Stunden warme Küche. Und das musst du alles wollen. Die Menge, die Hitze, das ist Lautstärke. Es ist, also ich finde es super. Ich liebe es. Ich liebe diesen Laden. Ich liebe es, da zu arbeiten, weil es nur ums Kochen geht. Und das ist das Wichtige. Und Qualität ist das oberste Gebot auf dem Teller. Ne? Und das ist, was wir jeden Tag leben. Nie uns neu zu erfinden oder jetzt die neuen Türmchen zu bauen oder die nächste Interpretation von...
Nee, ihr seid eigentlich fertig.
Ja,
ihr seid eigentlich fertig, genau. und kümmert euch nur noch darum, unverändert zu bleiben. Und zwar nicht, oft sagt man ja, wer sich nicht verändert, bleibt stehen. Aber das ist bei euch, ist das irgendwie ein Paradoxum? Also ich finde schon, die Sansibar, das ist wie so ein Bermuda-Dreieck, so ein unsichtbarer Magnet. Irgendetwas hat das. Und ich lasse da nicht richtig locker. Ich möchte irgendwie noch ein bisschen rausfinden, was das sein könnte. Ist es das, was auf dem Teller ist, was zur Legende wird, oder sind es die Gäste, die den Laden zur Legende machen?
Ich glaube, es sind viele Faktoren, die da zusammenspielen. Allein der Standort. Gut, den konnte er sich nicht aussuchen, der war da. Den hat er nur vergrößert. Aber wer hat da zur richtigen Zeit die richtigen Ideen gehabt? Also dieser Spielplatz, das ist Gold wert. Die Eltern sitzen auf der Terrasse, sehen ihre Kinder spielen, die haben Spaß.
Und haben Ruhe.
Dann trinkst du vielleicht eine Flasche Wein mehr. Oder ach komm, wir essen noch was. Ja. Aber wir essen noch ein Dessert. Ein anderes Restaurant hat keinen Spielplatz, hat vielleicht nicht das Glück wie er, da zu sagen, ich habe da einen Mörder Spielplatz, habe rechts von mir, da habe ich den Strand. Und wo sollen die Kinder hin? Ne? Also
ja, es ist schon mal keine Hauptstraße da.
Richtig.
Und Meer ist weit genug weg.
Genau, und das ist halt so, wenn die Kinder happy sind, sind auch die Eltern happy und bleiben vielleicht noch ein Stündchen. Und ich glaube, da spielt so vieles mit zusammen, dass du dann auf einmal sagst, wow, ist ja so, wenn die Kinder happy sind, wollen sie wieder dahin. Meine genauso, ich habe 3 Kinder und wenn die irgendwo sich wohlfühlen und Spaß haben und verföhnt werden und das Essen kriegen, was sie wollen, dann wollen die da wieder hin.
Ja, ich kann es bestätigen. Mein jüngerer Bruder Philipp, Grüße gehen raus, der ist häufiger dort, weil er genau aus diesen Gründen sehr, sehr kulinarisch interessiert. Genau aus diesen Gründen die Sansibar so gerne hat und hat mit seiner Frau zwei Mädels. Und er sagt auch, es ist einfach eine der wenigen Möglichkeiten bei einem sehr guten Essen, die Kinder dabei zu haben, ohne dass sie nerven.
Genau.
Die sind einfach auf diesem Spielplatz. Und die fühlen sich da pudelwohl. Das ist das, was du eben auch sagtest. Man hat so ein bisschen weniger diese ganz normale Angst, ständig auf die Kinder gucken zu müssen, weil es ist einfach so ein Safe Space, ganz, ganz offensichtlich.
Oder ihnen ein Tablet in die Hand zu drücken, wenn es nicht anders geht. Ja, das ist ja dann auch, klar, die finden das toll, aber da können die einfach spielen mit anderen Kindern zusammen. Da ist jeder gleich.
Aber habt ihr dann überhaupt noch die Kontrolle über diese eigene Marke Sansibar? Also, weil, wenn man ganz ehrlich ist, seid ihr plötzlich Kultur geworden und gar nicht mehr Gastronomie, nur Gastronomie?
Es ist, klar, viele, wie du schon sagst, Kontrolle ist über die Marke. Klar, es gibt einen Chef und es gibt den Juniorchef. Und
ja, aber was ich meine, entschuldige, ich unterbreche, was ich meine ist, die Sansibar findet ja schon lange nicht mehr nur da oben auf Sylt statt, sondern die ist auf irgendwelchen Kreuzfahrtschiffen als T-Shirt. Die ist irgendwo in Mexiko auf einer Pfeffermühle drauf. Sansibar ist ja wirklich ein Merchandise geworden. Ja. Und da muss ich übrigens sagen, aber das ist jetzt meine ganz exklusive Meinung, aber aus Authentizitätsgründen möchte ich sie sagen, finde ich zum Beispiel, hat gar nichts mehr mit Luxus zu tun, wenn ich das sehe. Es haben aus irgendwelchen Gründen auch immer die falschen Leute an. Aber trotz alledem ist das ein Teil vom Maschinenraum.
Ja, das ist ja, diese Merch, was du da erwähnt hast, diese Marke, die ist halt, ja, jeder trägt es gerne oder jeder
so, ne?
Guckt dir die Autos
so wie
an.
Uncle Sam früher.
Ja, genau. Das ist, wenn du ein Auto siehst, also es gibt, glaube ich, kein Auto auf Sylt, oder kein Aufkleber hat.
Die sind,
ne? Oder nicht nur nicht auf Sylt, sondern deutschlandweit.
Du hast so recht.
Ja, das ist.
Also ich glaube, nur den Sylt-Aufkleber gibt es noch häufig.
Also ich kenne das früher, wo ich Kind war. Ich komme aus Leverkusen, wenn du im Phantasialand warst.
Ja, klar.
Da hast du früher immer einen Aufkleber aufs Auto gekriegt.
Lieben wir, ja. Einen sehr großen Aufkleber.
Genau.
Einen sehr großen
Aufkleber. Heutzutage ist das ja gar nicht mehr möglich, da irgendeiner dir einen Aufkleber aufs Auto klebt. War aber früher so.
Ja, hat man einfach gemacht.
Und
ne?
Da gab es halt über Phantasialand. Und jetzt siehst du halt die Schwerter überall, ne? Und die Sylt-Kleber. Das ist so, jeder will da mal hin, jeder will mal eine Currywurst essen, jeder will mal ein Foto machen, jeder will einmal sagen, ich war in der Sansibar. Das ist schon, klar leben wir davon, ne? Das ist schon eine, ja. Er hat alles selber unter Kontrolle. Er gibt frei, was er freigeben will. Er macht, was er möchte. Also jetzt Niklas halt auch, ne, der es dann immer mal übernimmt. Das ist dann schon, aber ich glaube, viel verändern musst du nicht.
Apropos Kontrolle, ich möchte ganz kurz Werbung in einer Sache machen zum Thema Kontrolle. Es gibt ein neues kleines Kontrollcenter im gastronomischen Kosmos von Studio Gastro, nämlich Campfire FM. Und mit der Campfire FM App, Freunde, habt ihr ab sofort die Möglichkeit, Studio Gastro nicht nur zu hören, sondern Teil der Community zu werden. Also ihr könnt euch die App einfach runterladen, ihr registriert euch kostenlos und schon geht's los. Ihr könnt Fragen zu den Folgen stellen. Ihr könnt Restaurant-Tipps teilen, mit anderen diskutieren oder einfach den eigenen Senf dazugeben. Das ist etwas, was ich auf alle Fälle machen werde. Ganz egal, ob es der beste Italiener der Stadt ist, ein Geheimtipp in Kopenhagen oder die ewige Frage, was esse ich heute in der Sansibar? Zu jeder Episode findest du dann Highlights, Links und regelmäßige Fragen an die Community. Schaut also immer mal wieder sehr gerne vorbei. Mir ist es wirklich wichtig, dass dort ein offener, vor allem respektvoller Ort für alle entsteht, für Spitzenköche und Köchinnen genauso wie für leidenschaftliche Hobbyesser und natürlich für alle, die Essen einfach lieben und natürlich diesen Podcast. Viel Spaß in der Community. Ich freue mich wirklich sehr auf den Austausch. Campfire FM, eine wunderbare App, wenn es um Podcasts gibt. So, und wir kommen jetzt zurück zur Sansibar, diesem magischen Ort, diesem mystischen Ort. Kannst du dir überhaupt noch vorstellen, also klar, sag niemals nie, aber für den Moment und fürs Gefühl von heute, und so wirkst du zumindest auf mich, ist es etwas, wo du höchstwahrscheinlich sagst, das ist mein Happy Place?
Es ist so. Das ist, bis jetzt die längste Arbeitsstelle, die ich hatte. Man geht jeden Tag gerne hin. Das ist, du musst jeden Tag, du musst gerne zur Arbeit gehen, ne? Weil sonst können das auch sehr lange Stunden sein. Ne? Und für mich ist das so, ja, angekommen. Das ist, es geht nur ums Kochen. Alles, was wir lieben. Kochen, keine Nebenbaustellen. Und das ist es, ne? Und seitdem ich da bin, ich liebe es und ich lebe es auch. Also du musst das leben, was du da machst. Ich glaube, wenn du was liebst, dann lebst du das auch.
Ja, unterschreibe ich sofort, aber dennoch stelle ich mir so ein bisschen die Frage, Du bist ja an diesem Happy Place jetzt angekommen und wie du eben gerade sagtest, der bis dato längste Arbeitsplatz deines Lebens. Und trotzdem würde ich jetzt mal ein bisschen überspitzt sagen, gibt es ja da diese Tyrannei der Erwartungen. Also der Gast kommt da ja hin mit einer ganz klaren Erwartungshaltung. Wir haben jetzt schon ein paar Mal drüber gesprochen. Würde mich jetzt trotzdem mal interessieren, eine Art von Druck muss doch trotzdem dann auch da sein für dich, für dein Küchenteam, für wen auch immer. Denn egal, wer da hingibt, er erwartet, sie erwartet den besten Abend des Urlaubs. Also ja. Du kannst, no offense, in der Kupferkanne vorher gewesen sein oder sonst wo. Aber wenn du in der Sansibar bist, wenn du dort seit Monaten diesen Tisch reserviert hast, dann willst du gottverdammt nochmal diesen Abend, den du nur aus Geschichten kennst, selber leben.
Genau.
Und das ist doch etwas, wo ich mich, also das muss doch echt.
Also ich habe Jungs und Mädels in der Küche, die so ein hohes Qualitätsdenken haben, wie also selten sowas sieht. Also da jeder, klar, wir sind natürlich auch, und unser Chef Herbert und Niklas, die sind jeden Tag da. Also sie sitzen jeden Tag in der Sansibar, sie essen von Frühstück, Mittag, Abend, Nachmittags, immer bei uns. Also wir haben immer, ich will nicht sagen Kontrolle, aber wir stehen ja immer, und das heißt Beobachtung ist auch doof, aber dadurch, dass sie jeden Tag da sind und mitessen und schauen und tun und die das Feedback der Gäste bekommen, wenn was nicht gut läuft oder irgendwas passiert auch mal uns, also wir sind auch nur Menschen, dann kriegst du sofort das Feedback.
Ah ja.
Sofort.
Und auch ungeschönt.
Ist so. Du musst ja nichts schönreden. Damit musst du leben. Dass dir auch knallhart gesagt wird, okay, das gefällt mir heute nicht oder das ist super oder ja. Das ist einfach, das weiß man. Aber ich muss sagen, bis jetzt klappt das eigentlich ganz gut.
Die Leute sind happy bei euch? Also nicht die Mitarbeitenden, davon gehe ich jetzt einfach mal aus, sondern die Gäste? Oder gibt es auch mal Momente, ja klar, gibt es in jedem Restaurant.
Also ich würde lügen, wenn ich sagen, alle gehen happy da raus. Ne? Also das ist unser Ziel, ja, das jeden Gast glücklich zu machen.
Sag mal, ich frage mich gerade, ob ich da irgendwas komplett durcheinander bringe oder ob ich es nicht tue. Ich habe irgendwann mal gehört, dass die Kellnerinnen und Kellner am Ende den Preis der Rechnung bestimmen. Klingelt da irgendwas bei dir, was ich meinen könnte? Oder irgendwas mit dem Trinkgeld? Oder wird das Trinkgeld irgendwie anders aufgeteilt? Oder irgendwas war mit dem Bezahlvorgang, wo ich dachte, krass, das, sowas habe ich noch nie erlebt. Das finde ich ja toll. Aber da klingelt gar nichts. Könnten wir jetzt rausschneiden, lassen wir aber drinne die Dummheit von Merget. Vielleicht gibt es ja irgendjemanden, der das auch schon mal weiß und Sebastian darf das erst ab dem 5. Jahr dort erfahren. Schreibt es uns gerne in die Kommentare, ist auch ehrlicherweise ein guter Übergang, mich wirklich zu bedanken mal bei den Zuhörenden. Ihr seid super fleißig, was Kommentare angeht und was Bewertungen der Folgen angeht. Das freut mich wirklich, wirklich sehr. Ich bemühe mich auch, die alle zu beantworten. Ich habe es ja schon öfters erzählt, das ist echt eine Währung, die wichtig ist im Podcast-Game. Je mehr kommentiert wird, desto höher geht man in irgendeinem Algorithmus, desto erfolgreicher wird der Podcast. Dann wird mehr Werbung geschaltet und ich habe die Möglichkeit, diesen Podcast noch informativer und toller zu gestalten, als er hoffentlich eh schon ist. Also bitte sehr gerne wieder kommentieren, auch gerne zu dieser Folge. Es muss nicht immer nur positiv sein, wenn euch das auffällt, wo ich blöd gewesen bin. Haut gerne raus, solange es respektvoll ist, ist das natürlich logisch erlaubt. Abonniert den Podcast, drückt das Glöckchen und alles, was dazu gehört. Gut, also da hast du noch nichts gehört, was den Zahlvorgang, was ist denn?
Nein, du, wir sind schon sehr großzügig auch, ne? Wenn irgendwas so ist, dann sind wir die Letzten, die nicht sagen, komm, es gibt so einen Kaiserschmarrn aufs Haus oder.
Was ist denn der Durchschnittspunkt?
Boah, sag ich dir ganz ehrlich, wir sehen nicht so viele mit Zahlen, also wir in der Küche auch nicht. Wir sehen auch keine.
Aber ein Gefühl, was wir haben, oder?
Ja, also.
4 Personen, 250 Euro?
Kommt auch von Tageszeit an, ne?
Ich stelle jetzt die Gretchenfrage. Welcher Kaiserschmarrn ist besser? Du weißt wahrscheinlich, worauf ich hinaus will. Ist es der in der Sansibar oder ist es der? Ich habe nämlich gesehen, wir haben nicht nur den Sonnenhof als eine sich überlappende Verortungsliebe, sondern auch den Stanglwirt. Und ich muss ja sagen, ich hatte jetzt in der Sansibar noch nie den Kaiserschmarrn. Ich muss sagen, ich habe noch nie so einen guten Kaiserschmarrn gegessen wie im Stanglwirt. Profis bestellen für 2 Personen ein, das langt ja, wirklich. Das und auch nicht als Nachtisch. Welcher ist besser?
Ich muss dir ehrlich sagen, ich habe den im Steingelöt nicht probiert.
Ach so, wirklich nicht?
Nee.
Sehr diplomatische Antwort.
Ich hatte Palatschinken.
Ja, okay.
Und der war sehr gut.
Ja, im Kuhstall.
Im Kuhstall.
Im Kuhstall.
Mit Blick auf die Kühe.
Mit Blick auf die Kühe.
Ja,
ja, habe ich gerade gesehen. Du warst im Steingelöt vor kurzem.
Ja, ne? Spontan.
Und war gut, wie immer.
Ich war das erste Mal da.
Ah ja, okay.
Bei meinen Kindern da. Und das war, ja, es ist schon auch so ein Wohlfühlsort, ne? Du kommst da an und dann ist das schon.
Jetzt fällt es mir gerade so ein bisschen ein oder auf. Ist ein bisschen ähnlich, was dieses mystische Ding angeht, wie die Sansibar, weil der Steingelwirt hat es ja auch geschafft, ein Ort zu werden, der eine Marke ist, den jeder kennt, wo jeder gerne hin möchte, wo sich unheimlich viele Storys ranken. Und wenn man vor Ort ist, ich gehe mal davon aus, du wirst das Gleiche jetzt sagen, ging mir genauso, dann denkst du dir, ach schau mal, so hochgestochen ist es ja gar nicht, wie man dachte. Es ist ja wirklich daheim beim Steingelwirt, ist das easy.
Das ist ja wieder, du kommst da an, das hat auch viel mit den Mitarbeitern zu tun. Ja. Ne? Das ist, du wirst herzlich empfangen. Ja, wir waren das erste Mal da, waren mit Freunden da, die haben wir überrascht als Besuch.
Die waren schon da?
Und dann kommt wir waren, oh Gott, ob wir sind sich angekommen.
Gefreut haben, hallo!
Ah, ich glaube schon.
Scheiße, wie Brüssmanns kommen.
mit seinen drei Kindern und
und Frau.
Und weißt du, das war, du kommst da an, das ist, wirst herzlich begrüßt, wirst abgeholt, du sitzt da in der, ich sag mal, in der Lobby, das ist ja schon sehr beeindruckend, Blick auf die Pferde, die Kinder sind happy.
Pizana.
Und das ist auf einmal, das ist auch sowas, die Kinder kommen an und sind happy. Dann sind auch wir entspannt oder bin ich entspannt, denn ich habe drei und die sind von 6 bis 9. Also die haben auch alle Feuer. Und wenn die ankommen und fühlen sich wohl, dann bin ich auch ich entspannt. Und
ja, so.
Und dann Badehose an, ab in den Pool, dann siehst du den ganzen Tag nicht. Ja. Ne? Und
die haben ja auch diesen tollen Kinderbauernhof, ne?
Kinderbauernhof, Kinderbereich, wo die Kinder sich spielen oder Schwimmbad mit Rutsche, die kommen immer nur, wenn sie Hunger und Durst haben. Und dann kannst du auch mal mit deiner Partnerin da entspannt auf der Liege liegen und aber die Sonne genießen.
Oder in die Kräutersauna gehen. Also liebe Grüße gehen raus, auch an Maria Hauser, die auch gerade wieder Mama geworden ist. Ich glaube, das zweite Mal. Also dementsprechend wirklich einen ganz, ganz, ganz lieben Gruß gehen Österreich. Wie heißt der Ort noch gleich?
Going
am Wilden Kaiser, ganz genau. Ja, also finde ich so ganz weit weg vom Gleichsein seid ihr beide gar nicht. Also ihr seid die Sansibar und der Steingelwirt fängt auch beides mit S an. Und ich glaube, jeder, der an der Prominenz im Steingelwirt war, der war schon in der Sansibar und umgekehrt auch. Irgendwie
auch.
Sowas. Wahrscheinlich gibt es auch jemanden, der mit dem Heli mal kurz vom Steingelwirt in die Sansibar. Gibt es Helikopterbesuchende bei euch? Stimmt, oder?
Stimmt, ja. Also direkt bei uns ist natürlich keiner, aber auf dem Flughafen gibt es bestimmt.
Das funktioniert. Du, lass uns mal ein Gedankenspiel machen. Und zwar, ich habe mich gefragt, was bleibt von der Sansibar, wenn man alles wegnimmt? Also wir wollen jetzt nicht den Teufel an die Wand malen und sagen, der Laden brennt ab, überhaupt nicht. Aber wir sagen jetzt mal, der ist einfach morgen nicht mehr da. Die Sansibar ist weg. Und nur du und dein Wissen aus all den Jahren ist übrig geblieben. Du kennst die Geschichte der Sansibar. Und du baust die jetzt wieder auf. Was würdest du als erstes wieder aufbauen? Und was würdest du mit der bescheidenen Erfahrung von 4 Jahren vielleicht ganz bewusst weglassen?
Wenn ich ganz ehrlich bin, ich würde es nicht wieder aufbauen.
Du würdest es nicht wieder aufbauen?
Nein.
Wie, was,
weil
wo?
In so Fußstapfen wie, ich sag mal, so Herbert hinterlassen hat oder hinterlässt, das ist einfach, das ist seins und ich würde, nee, ich glaube, ich würde das so lassen, wie es ist, weil das ist,
alles hat seine Zeit,
was soll ich, was denn nicht besser machen, ich würde mich nicht dran versuchen. Das wäre für mich, ich glaube, wenn das, wie du schon sagst, ist auch mal weg, ja, dann ist es weg und dann war es da. Und ich glaube nicht, ich würde mich nicht dran versuchen. Das wäre mir, ich glaube, es sollte ein Mythos oder ein Gedanke oder eine Legende bleiben.
Okay.
Weil ich glaube nicht, dass man es besser machen kann. Das ist, mit den Jahren, die ich jetzt da bin, weil ich sehe, ich frage mich immer manchmal jeden Tag, wie schaffen wir das, diese Anzahl an Essen und in der Qualität, in der Menge an den Gast zu bekommen. Und das ist da spielen so viele Faktoren mit, dass das, ich sag, der längste in meiner Küche, der ist 27 Jahre da. Da muss man sich vorstellen.
27 Jahre. Wie alt ist denn der heute?
So alt wie ich, 45.
Okay, krass. 40, 25, 18. Dem scheint es zu gefallen.
Ja, und das ist mein Team, die meisten sind alle zwischen 5 und 25 Jahren da. Und das ist schon, warum sind die so lange da?
Ja, die Leute haben Bock, es muss genau. Ja genauso sein. Also es gibt ja diese Restaurants, wo die Mitarbeitenden einfach Bock haben. Die Bullerei in Hamburg ist ja auch so ein Restaurant.
Tolles Restaurant.
Also was ich immer schon toll fand, auf dem Kassenzettel steht, nicht es bediente sie, sondern es rannte für sie. Und das ist perfekt gewordet. Mhm. Und zwar nicht, weil sie sich die Seele aus dem Leib rennen oder weil ihnen der Teufel hinterher hechtet, sondern weil die Leute, also die Angestellten, Bock haben.
Genau.
Du hast einfach das Gefühl, und wahrscheinlich ist es dann in der Sansibar genauso. Ich kenne sie nur von Weihnachtsfeiern, also nicht, ich kenne sie von keinem normalen Betrieb. Ja. Wahrscheinlich ist das dann in der Sansibar genau das, dass der Gast einfach mitbekommt, ich kriege hier nichts vorgespielt, sondern die haben genauso viel Bock wie wir, hier zu sein.
Genau. Das ist das Einzige, was mir fehlt. Ich war früher sehr gerne Gast in der Sansibar. Mit Familie, mit Freunden. Das war schon immer. Ich kann auch jetzt wieder Gast sein. Also nee, Herbert sagt, genau, würde.
Ist was anderes.
Herbert sagt immer, klar, komm.
Ja, nee. Muss inkognito, das zwei, geht.
Nee, geht nicht.
Nee, wenn du musst dich so richtig.
Ja, nee, da habe ich nicht das Gefühl, was
zieh
ich
früher hatte. Zieh doch mal ein Kleid
an. Ja, ist bestimmt witzig.
Oder geh mal mit Frau Merkel hin. Ja, ne? Insider wissen, wer gemeint ist.
Frau Merkel war auch schon da.
Ja.
Und,
siehst du, die hat da wahrscheinlich irgendwelche Kunststückchen vollbracht, dann irgendwelche Ringe in Pylonen geworfen. Jeder, der jetzt nicht weiß, wer Frau Merkel ist, der hat überhaupt keine Ahnung, was hier los ist.
Nein, aber das ist so. Ich bin zwei, dreimal Gast im Jahr, wenn meine Kinder das möchten oder. Ja. Jetzt zur Einschulung meiner kleinsten Tochter, ja, aber da bin ich nicht so entspannt. Das heißt nicht entspannt.
Nee, ist ja klar.
Ich gucke jetzt nicht, wie was ist, aber es ist nicht wie früher. Und das ist eins, aber jetzt bin ich ein Teil davon und ich stehe in der Küche und habe Spaß und ja, mach das, was ich gut kann oder sehr gut kann, ist kochen.
Ja.
Und Spaß verbreiten, kann ich auch gut.
Ja? Ist ein Spaßvogel?
Mhm. Also, ich glaube, früher hatte ich so, klar, meine früheren Köche, die wissen das, ich habe immer, wo ich noch einen Stern gekocht habe, Sterneküche noch gemacht habe, ich habe mal Ruhe in der Küche gebaut, Ruhe. Es gab keiner, der redet, also nicht, dass ich halt sich doof an, aber.
Aber so eine ängstliche Ruhe?
Nein, oder? Nein, ich brauchte einfach kein dummes Gelaber oder so, ne, oder umgeschrien, nee, es brauchte, dass man sich konzentriert, dass man gekocht hat, dass man angerichtet hat, da brauche ich mal sehr. Ja, ich hatte mal welche, die sind pfeifend durch die Küche gerannt, habe ich rot gesehen. Nee, da kann ich
gar nicht. Halt dein Maul!
Kann ich gar nicht. Also, ich werde eben nicht rumgebrüllt, aber das kann ich gar nicht. Das konnte ich früher nicht. Und jetzt arbeite ich in der Küche, wo abends mal die Musik läuft und wir haben eine Nebelmaschine in der Küche für lustige Momente.
Eine Nebelmaschine?
Ja, das ist voll geil.
Das ist der Kochen auf Next Level, wenn du den Nachtisch unter Nebelbedingungen.
Ja, oder. Meine Jungs haben dieses Jahr geschafft, dass ich nach Mallorca zum Ballermann geflogen bin. Die haben einen Aufruf gemacht bei Instagram und sie brauchten 30.000 Likes auf das Reel. Und das haben sie innerhalb von 2 Wochen haben sie es erreicht.
Ach Quatsch.
Ja, und dann bin ich mit denen nach Malle geflogen, ne?
Gibt's ja nicht.
Ja.
Und wenn du, also du bist ja sehr nah dran an diesem ganzen Kosmos Sansibar, logischerweise. Hast du einen Schlüssel? Ja, klar, hast du einen Schlüssel.
Nö, ist immer offen.
Ist immer offen. Wie der Elbschlosskeller. Hast du für dich manchmal das Gefühl, ach, so Unternehmertum wird mich schon nochmal reizen, weil rein, also nicht nur, dass du sowieso dort, die Wahrscheinlichkeit besteht ja, dass du dort irgendjemanden kennenlernst, der oder die auf dich zukommt und sagt, Brüssmann, du kommst jetzt mal schön mit nach Zürich, ich habe eine Sonnencreme in der 8. Generation und wir brauchen einen Privatkoch. Oder jemand kommt zu dir und sagt, Brüssmann, das muss doch langweilig sein. Du hast alles gekocht, du hast Sterne gekocht. Hast du nicht mal Bock mit mir, ich bin nämlich von Milka, in die Branche zu wechseln und Dinge zu entwickeln? Oder der Nächste kommt zu dir und sagt, Du hast doch das Geheimnis Sansibar nicht nur erlebt und bekocht. Jetzt wird es an der Zeit, dass du die kleinen Geheimnisse zu des Erfolges der Sansibar Vakuum verpackst und wir machen das gleich in Dubai auf. Ist das etwas, wo du sagst, ich bin noch nicht fertig, oder ist die Sansibar vielleicht wirklich das, wo du sagst, danke, dass ich auch entdeckt habe, mehr brauche ich gar nicht?
Das ist schon so. Also ich mag nicht mehr umziehen. Ich mag auch nicht mehr den Ortswechsel. Ich bin angekommen. Ich liebe es da.
Ach, wie schön.
Aber weißt du, ich bin so viel in meinem Leben umgezogen, in andere Städte, mit Kindern, ohne Kinder. Ich habe in Portugal, Schweiz, überall gearbeitet. Ich habe in WGs gewohnt, egal wo, ne? Aber jetzt, ich möchte gerne nach Hause kommen. Nach Hause, wo ich mich wohlfühle, wo meine Kinder sind, wo meine Familie ist, da möchte ich hin, ne? Und das, das passt auf Sylt, weißt du? Warum soll ich jetzt, was soll ich noch erleben, ne? Und klar, es gibt immer was, wo man sagt, wow, das wäre, aber.
Da kann ja sein, dass der, ich weiß gar nicht, ob das schon fertig ist, der Kerner baut doch da auch irgendwas Großes.
Oh, gibt es ja den
oder ist das Lanzerhof?
Lanzerhof. Ach, aber das ist ja nicht meins.
So ist das. Ja, aber wenn der Lanzerhof jetzt zum Beispiel sagt, wir hätten dich da gerne im Management. So, nicht für die Küche. Also da gibt es ja nur
Säfte und
da gibt es ja nur gekochte Butter.
Ist ja okay, soll es ja auch geben, ne? Das ist ja alles für sein Klientel. Aber man muss Spaß auf der Arbeit haben. Und wenn die Arbeit keinen Spaß macht und man das nämlich mit Leidenschaft und mit Liebe macht, dann können noch 8 Stunden verdammt lange sein.
Ja, wem sagst du das?
Sehr lange sein. Und wenn ich dann jeden Morgen mich rauskämpfen muss, es musste zur Arbeit, ist zwar, ja, aber das kann ich nicht. Ich muss Spaß haben. Ich muss mit Freude und mit Liebe zur Arbeit gehen. Und da, warum soll ich Sex haben? Ich habe den besten Job der Welt, sage ich mal. Es ist vielleicht auch nicht der einfachste, alles sehr anstrengend auch, aber es ist, ja, was soll ich sagen, das ist einfach, ich lebe es da und ich liebe es.
Würdest du sagen, du kochst kein Essen mehr, schon lange nicht mehr in der Sansibar, sondern es sind einfach nur noch Erinnerungen, die du in den Topf schmeißt und die dann perfekt dargereicht an den Tisch kommen und auch dort bleiben, wo sie hin sollen, nämlich im Körper, im Geist.
Weil man kocht schon Emotionen, ja.
Ja, kann
man
also schon dort sagen, mehr ne? als
das
sonst
ist,
wo.
Ja, weil es einfach man nicht auf 10 Tische beschränkt ist, wo man vielleicht sagt, okay, 50% mögen das vielleicht gar nicht oder mögen es doch. Meine Sichtweise hat sich auch vor 13 Jahren sehr geändert. Warum soll ich das nicht kochen, was der Gast möchte?
Ich verstehe das. Also
und früher habe ich auch mal Sachen gemacht, die waren ein bisschen wilder in der Sterneküche. Und ja, ich habe auch mal Taube gemacht und weil ich es dann einfach ein tolles Produkt finde, aber ich war dann auch so ein bisschen provokant und habe dann auch die Keule mit auf den Teller gelegt, wo aber, wenn du französische Tauben kaufst, da ist halt das ganze Tier. Und habe halt auch die Kralle mit auf den Teller gelegt. Würde ich heutzutage nie wieder machen.
Das ist aber nicht das, was mittlerweile verboten ist.
Nein. Das Taubenkeule, die gab es halt, wenn du Etouffee-Taube kaufst. Also,
was war das nochmal, wo du in Frankreich eine Serviette über den Kopf kriegst?
Oh.
Weil es eigentlich verboten ist, es zu machen, auch irgendein Geflügel.
Also klar, Gänsestoffleber, das ist
war das Gänsestoffleber, ganz, ganz
schwierig.
Das kann gut sein.
Muss auch nicht sein.
Zu Recht.
Aber der eine Gast hat zu mir gesagt, die Frau fand das nicht witzig, dass da eine Taubenkralle auf dem Teller ist.
Nein, das kann ich verstehen.
Ich fand das schon geil, also so. Dann sagte sie nur, wäre schön gewesen, wenn sie die Fußnägel noch lackiert hätte.
Das gibt's dann nur in Dänemark.
Und dann habe ich gedacht, okay, würde ich heutzutage nicht mehr machen. Ich bin da auch gewachsen mit und auch, ich koche das, was der Gast möchte.
Also man hat wirklich das Gefühl, also ich habe hier wirklich das Gefühl bekommen, dass du an einem Ort angekommen bist, wo du dich nicht unterwirfst, für den großen Herbert das zu machen, wie es er gerne hätte, weil sonst suche er sich jemand anderen, sondern ich habe wirklich das Gefühl, du bist dort, weil du dich A, sehr, sehr, sehr wohl fühlst, wie du eben sagst, Spaß an der Arbeit hast, ja. Und weil der Herbert höchstwahrscheinlich von vornherein gemerkt hat, der Brüssmann ist jemand, der ich will jetzt nicht sagen, der macht keinen Ärger, das meine ich gar nicht, sondern im Sinne von, der versteht diese DNA, der weiß, worauf es hier ankommt, die Geschichte ist bereits geschrieben.
Genau.
Es ist einfach nur wichtig, sie immer wieder vorzulesen, so dass sie sich schön anhört.
Richtig.
Und das ist ja eigentlich, ja, also schöner geht's ja eigentlich gar nicht, für alle Beteiligten übrigens. Ja. Also, weil der Herbert ist ja das, was man so mitbekommt, alles, nur nicht der luxuriöse Haut drauf Mensch. Du wirkst nicht nur, also man sagt dir nicht nur nach, dass du sehr bodenständig bist, du wirkst wirklich sehr bodenständig. Und das Wichtigste, die Brigade, die Mannschaft, alles, was bei euch ist, verkörpert alles, was so ein Laden braucht, um dieser Laden zu bleiben. Spaß, Zuverlässigkeit, Freundlichkeit, eine gewisse Art des Wiedererkennens, ne? Also ich glaube, ein Stammgast in der Sansibar, der hat auch wirklich den Anspruch, erkannt zu werden, ne?
Ja.
Also das kennt man dann ja auch. Also macht ja,
ist so.
Ist ja schön und macht ja Spaß. Also insofern bist du, nehme ich dir das wirklich ab und glaube nicht, dass du das jetzt gerade sagst, weil eventuell Herbert, wie heißt er? Ich kann mir seinen Nachnamen nicht.
Seckler,
weil ich duze ihn da und ich kenne Herr Seckler, es tut mir wahnsinnig leid, dass ich sie die ganze Zeit duze. Die Wahrheit ist, ich wusste einfach nicht, welcher Nachname ist. Seckler.
Ja.
Seckler. So schön, ein schöner hessischer Name, Seckler. Guck mal, da ist der Herr Seckler. Nicht, weil du dem Herrn Seckler nach dem Mund redest, sondern er wird mit seinem Sohn zusammen die Menschen genauso aussuchen für das große, große Puzzle Sansibar.
Genau.
Toll. So, liebe Zuhörerschaft von Studio Gastro, ihr hört das. Das ist eine ganz andere Tonqualität. Das liegt daran, dass das eine WhatsApp ist. Und ich habe ganz vergessen, Sebastian zu fragen, was er eigentlich in die Studio Gastro Speisekarte schreiben würde, wenn, wie es immer passiert, mal ein Blatt Papier rausfällt. Und ich habe ihn natürlich gebeten, mir das per WhatsApp zuzuschicken. Er hat mir eine Voicemail geschickt. Diese Voicemail, wir haben alles versucht. Also Veronika hat sich da wirklich sehr lang gemacht, um die Qualität so hinzumachen, dass ihr nichts merken würdet. Aber dann haben wir uns gedacht, wir sind ja authentisch. Und dementsprechend spreche ich diese Frage jetzt mit der Sprachnachricht ein. Und die Antwort darauf kommt auch. Also, lieber Sebastian, wie immer ist es ja so, dass ich in meiner Studio-Gastro-Speisekarte die Möglichkeit habe, ganz tolle Dinge abzubilden. Aber manchmal fällt auch etwas raus, so wie heute geschehen. Das heißt, hier ist jetzt eine freie Seite und ich würde mir unheimlich wünschen und ich würde mich sehr freuen, wenn du diese Seite füllen würdest. Was würde in der Studio-Gastro-Seite stehen, wenn Sebastian Prüßmann sie befüllen darf?
Also auf meiner Studio-Gastro-Speisekarte würde stehen... Also da bin ich natürlich auch ein bisschen durch die Sansibar geprägt. Es gibt den Hähnchen-Donnerstag bei uns und da gibt es jede Woche Grillhähnchen. Das ist ein französisches Maishähnchen, frisch aus dem Ofen gegrillt mit gebratenen Petersilienkartoffeln und Tomatensalat. Und das ist so, ja, dieses frische Grillhähnchen, das erinnert mich so sehr an meine Kindheit. Oder wenn man mal Hähnchen geholt hat oder diese knusprige Haut. Ja, ich glaube, das würde ich mit auf die Gastro-Seite nehmen. Also das würde es auf jeden Fall in meinem Restaurant irgendwo geben.
Finde ich super. Nehmen wir genau so. Ich hätte es nicht besser machen können. Richtig geil für die Karte. Also Sebastian, ich möchte mich ganz herzlich bedanken. Es hat mir einen wahnsinnigen Spaß gemacht, dir zuzuhören. Wenn man bei euch essen gehen will, wie lange muss man vorher reservieren?
Also tagsüber musst du gar nicht reservieren. Kannst du kommen, wie du magst, tagsüber. Und abends sind wir im Sommer ja schon, also
Sommer in großen Anführungszeichen.
Ich glaube, bis Mitte September jetzt ausgebucht.
Bis Mitte September?
Ja, schon Mitte, Ende September.
Wow. Wer kocht denn heute, wo du nicht da bist?
Die sonst auch kochen.
Wir haben die auch einen Namen?
Ja klar, also von meinem Zuschef Markus, Daniel, alle, wie sie drinstehen. Ne?
Also
das ist
raus.
Schon
Küche bleibt nicht kalt.
Ein tolles Team, was vor Ort ist, was auch ohne mich funktioniert, was auch ohne mich funktionieren muss, was ganz wichtig ist, weil wir haben 7 Tage auf.
Ihr habt 7 Tage auf und dennoch ist es so, wir haben es ein, zwei Mal anklingen lassen, Sylt ist eine Wetterinsel, die Besucherzahlen gehen enorm nach unten, wenn es regnet.
Klar, dann fehlt der Außenbereich, ne?
Und zwar richtig, ne?
Dann fehlt richtig der Außenbereich, ne?
Und das ist ja absurd, weil das ist ja nicht unwesentlich.
Nee, ist halt auch ein Kostenfaktor, ne? Die Kosten sind die gleichen. Ob es
genau.
regnet, ob die Sonne scheint. Klar, wenn die Sonne scheint, dann ist es, wir merken das, wenn es um 11 regnet oder um 11, 12 Uhr.
Vormittags.
Vormittags, dann ist halt eher entspannt noch, eher sehr ruhig. Also sobald die Sonne auch wie aus allen Löchern, klar, die Leute haben Urlaub, die wollen genießen, die wollen Genuss haben, die wollen am Strand, die wollen, ja, Sansibar leben.
Ja. Und das ist... geht bei Regen nicht so gut wie bei Sonnenschein. Also Freunde, ihr merkt schon, alle beschweren sich wegen dem Wetter, außer Germanistikstudenten, die beschweren sich nämlich wegen des Wetters. Und in diesem Sinne bedanke ich mich ganz herzlich bei meinem Namensvetter Sebastian Prüßmann für deinen Besuch. Das hat wirklich ganz, ganz großen Spaß gemacht. Ich hoffe, euch hat es auch gefallen. Ihr könnt es, wie gesagt, in die Kommentare schreiben. Ansonsten hören wir uns jeden Donnerstag wieder. Ihr wisst doch Bescheid. Das soll es gewesen sein. Bis dahin, gehabt euch wohl. Ciao, Sebastian.
Vielen Dank.
Ciao an alle Zuhörenden. Ciao, Kakao.
Das war Studio Gastro. Der Gastronomie-Podcast mit Sebastian E. Merget und Friends ist eine Mehr-geht-nicht-Produktion. In Kooperation mit Studio Hebel Broadcast. Redaktion Sophie Blankenstein. Produktion Studio Hebel Broadcast. Veronika Bisetic und Sebastian E. Merget. Kreative Direktion Sebastian E. Merget. Executive Producer Fabio Hebel. Ton und Schnitt Veronika Bisetic. Sounddesign Stefan Valerio Meister. Neue Episoden jeden zweiten Donnerstag überall dort, wo es Podcasts gibt. Die Rechnung geht auf uns.